Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen zu Breitband. Mein Name ist Vera Linz. Auch in dieser Woche hat uns der NSA-Überwachungsskandal keine Ruhe gelassen. Es sind nicht nur weitere Informationen bekannt geworden, sondern auch Repressalien gegen Journalisten und andere, die den Skandal aufarbeiten. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns in der zweiten Hälfte dieser Sendung, denn Breitband ist heute zweigeteilt, sowohl thematisch als auch örtlich. Mein Kollege Markus Richter sendet natürlich zusammen mit mir, aber er sitzt in Köln. Markus.
Ja, hallo und guten Tag, herzlich willkommen. Ich bin hier, weil in dieser Woche die Gamescom in Köln stattgefunden hat, eine der wichtigsten Spielemessen der Welt, bei der sich auch dieses Jahr wieder ein Besucherrekord abzeichnet. Was hier das Hauptthema war und warum auch Nicht-Spiele auf einer Spielemesse wichtig sind, klären wir gleich. Vorher stimmen wir uns noch musikalisch auf die Gamescom ein mit Chiptunes, also Musik, die so klingt, als käme sie aus einem alten Computerspiel. Schon der Name des folgenden Tracks gibt den richtigen Hinweis. Mit Mop the Floor with a 64 meint der spanische Künstler Espanto den C64, einen der bekanntesten Spielecomputer aus der Gaming-Frühzeit.
Seit Mittwoch findet in Köln zum vierten Mal die Gamescom statt, eine der wichtigsten und größten Computerspielemessen überhaupt weltweit. 635 Aussteller aus über 40 Ländern haben hier ihre neuesten Spiele präsentiert und das Publikum fand das so spannend, dass die Tickets schon jetzt ausverkauft sind, obwohl die Messe heute und morgen noch geöffnet hat. Markus, du warst auf der Messe natürlich auch drin. Ich vermute mal aus meiner Außensicht heraus, das alles dominierende Thema war der Konsolenkampf zwischen Sony und Microsoft, oder?
Naja, wenn man erstmal in die Messe reinkommt und sich durch die Ausstellungshallen zwischen den Menschenmassen hindurch an die riesigen Stände und Bühnen gekämpft hat, da wird natürlich der Eindruck erweckt, dass jedes präsentierte Spiel die Offenbarung schlechthin ist. Aber es gab wie jedes Jahr Fortsetzungen, Online-Rollenspiele und Action-Titel. Und deswegen ja, das Hauptthema hinter den Kulissen quasi, was wirklich jeden interessiert hat, war der Kampf zwischen den beiden Konsolenherstellern Sony und Microsoft. Denn beide bringen ja noch in diesem Jahr eine neue Spielekonsole raus, die PlayStation 4 und die Xbox One. Und die konnte man eben auf der Gamescom zum ersten Mal in Deutschland richtig live ausprobieren.
Um die Xbox One gab es ja in den vergangenen Monaten schon große Diskussionen. Vor allem der Zwang, online zu spielen, war ein Thema, auch dass es verboten war, Gebrauchtspiele zu verkaufen. Und nicht zuletzt sorgte die Kinect-Kamera für Anstoß, die samt Mikrofon das ganze Wohnzimmer überwacht. Wie ist Microsoft denn mit diesen Kritiken umgegangen?
Microsoft hat, so hat man den Eindruck, gelernt von den großen politischen Parteien. Es wurde zurückgerudert. Hier auf der Gamescom wurde dann präsentiert, sieht her, eine ganz normale Spielekonsole ohne all die bösen Extras, vor denen ihr Angst habt. Die Funktionalitäten sind aber alle noch da. Man kann sie nur jetzt abschalten. Microsoft nimmt jetzt zwar für sich in Anspruch, auf die Community zu hören und das alles beachtet zu haben, was da gesagt wurde, aber das Vertrauen ist bei vielen Spielern doch erstmal nachhaltig gestört.
Das heißt also, Sony konnte die Situation für sich ausnutzen und hatte leichtes Spiel mit der PlayStation 4?
Man muss natürlich wirklich zugeben, also die Situation ist sehr günstig, in die Sony sich jetzt befindet. Die haben aber auch, muss man auch sagen, im letzten Jahr sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die Hardware ist besser als die der Konkurrenz. Es gibt ein sehr solides Angebot an Exklusivtiteln, die eben dann nur für die PlayStation 4 erscheinen. Und vor allen Dingen Indie-Spiele als Zugpferd. Auf der offiziellen Pressekonferenz wurde fast die Hälfte der Zeit nur über Titel kleiner, unabhängiger Entwickler berichtet. Das ist eine absolute Neuheit, weil sich gerade die großen Spielefirmen in der Vergangenheit immer sehr schwer mit so experimentellen Ansätzen getan hat. Und Namen wie Denton Games, The Chinese Room oder Egmont Macmillan, das sind Stars der Szene und Sony hat die alle mit an Bord geholt.
Ich höre also heraus, die PlayStation 4 ist im Moment zumindest der klare Favorit. Heißt das, die Indie-Spiele sind in Zukunft genauso wichtig wie die großen Blockbuster?
Ja, ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Die Konsolen sind sich halt im Moment sehr ähnlich. Man braucht irgendwie so ein Alleinstechungsmerkmal, mit dem man herausstellen kann. Hat Sony sehr früh auf diese Indies gesetzt, aber da spielen natürlich auch strategische Überlegungen eine Rolle. Hat mir zum Beispiel auch Wolf Lang vom Hamburger Indie-Entwickler Threaks bestätigt.
Generell ist es halt so, dass jetzt vor allen Dingen Firmen wie Sony und Microsoft das Thema Indie als PR-Mechanismus benutzen. Aber dass man wirklich richtig aktiv Hilfe von den großen Firmen kriegt, würde ich nur teilweise sagen. Sony kümmert sich wahnsinnig gut, dadurch, dass hin und wieder auch mal Projekte finanziert werden oder unterstützt werden. Das ist natürlich fantastisch. Aber generell hilft sich die Indie-Szene dann doch am meisten selbst.
Und man, wenn man das Angebot beachtet, kann man schon sagen, ja, Sony hat sich da die Rosinen aus dem Indie-Kuchen rausgepickt. Ob das der Szene langfristig hilft, muss ich noch zeigen. Aber wie gesagt, die helfen sich ja auch selbst. Erstmal gab es auf der Gamescom auch einen Messestand mit Indie-Spielen und den haben sich die Entwickler zusammengelegt und dann zusammen finanziert.
Mhm. Am Rande der Gamescom gab es ja auch ein Rahmenprogramm. Auch hier spielten Ansätze abseits vom Mainstream offenbar eine wichtige Rolle. Das lässt zumindest der Name Not Games fest vermuten. Das ist eine Ausstellung, die an der Fachhochschule Köln stattgefunden hat. Ein Nicht-Spielfest, ist das sozusagen der Gegenentwurf zur Gamescom?
Nee, nicht wirklich. Auch diese Nicht-Spiele kann man tatsächlich dann doch spielen. Und so zu erfassen, was diese Not-Games eigentlich sind, ist gar nicht so einfach. Ich habe deshalb mal mit der Festivaldirektorin Katharina Tillmanns gesprochen und sie dann auch als erstes gefragt, was genau sind denn nun eigentlich diese Not-Games?
Ich kann vor allen Dingen sagen, was Not Game nicht ist, sondern Not Game sind keine Spiele im klassischen Sinne. Das heißt, man findet keine Gameplay-Mechaniken, wie man sie so im Standard-Computerspiel, von dem jeder irgendwie eine grobe Ahnung hat, findet. Sondern es geht mehr darum, ein Erlebnis zu schaffen und deswegen sind Not Games auch mehr ein Design-Ansatz als wirklich eine Kategorie oder eine Bezeichnung für wirklich eine bestimmte Kunstrichtung.
Das ist das andere, was hier steht, wenn man gleich reinkommt. Keine Kategorie, keine künstlerische Bewegung und auch kein Genre. Was dann?
Not Games sind vor allen Dingen der Ansatz, den die Game Designer haben. Die bringen einen bestimmten Ansatz ihren Spielen entgegen, nämlich zu schauen, ich möchte ein bestimmtes Erlebnis schaffen, was brauche ich dazu? Und gehen nicht, wie normalerweise beim Game Design vorangegangen wird, mit der Idee, ich möchte gerne einen Shooter machen, ich möchte gerne ein Adventure Game machen oder so etwas daran, sondern es ist ein bisschen offenerer Raum insgesamt. Und das ist eben auch das Innovative, was man hier jetzt in der Ausstellung sieht. Neue Gameplay-Mechaniken und grundsätzlich einfach eine Hommage an das Spielen selbst.
Jetzt könnte man ja sagen, die
die echten oder die großen Spiele dienen der Unterhaltung. Die sogenannten Serious Games oder News Games, die auch gerade über die viel berichtet wird, die dienen der Erklärung oder dem Informationsgewinn. Haben dann Not Games so wie Kunst oder Arthouse-Kino vor allen Dingen die Funktion, den Spieler auf sich selbst zurückzuwerfen, zur Reflexion anzulegen, oder haben die noch eine gesellschaftliche Funktion, die darüber hinausgeht?
Also Not Games ganz speziell haben ja nicht ein gemeinsames Thema oder so etwas. Natürlich geht es vor allen Dingen darum, um die Auseinandersetzung des Spielers mit dem Spiel und damit auch mit sich selber. Aber so eine Funktion wie beispielsweise Serious Games, wo es konkret darum geht, Themen zu verarbeiten, spielerisch zu verarbeiten, haben Not Games zum Beispiel nicht. Sie sind schon als Kunstwerk anzusehen, das auch einen geschlossenen Raum hat und nicht außerhalb des Kontextes unbedingt noch einen weiteren Bezug herstellen muss.
Wer macht eigentlich diese Not Games?
Es ist sehr unterschiedlich. Die Not Games sind in ihrer Entstehung meistens an einzelne Entwickler oder Indie-Games-Unternehmen angeknüpft. Viele dieser Spiele, die hier gezeigt werden, sind tatsächlich sozusagen erstmal vollkommen unkommerziell entstanden und haben dann an einem gewissen Punkt natürlich auch das Bestreben, in irgendeiner Form eine kommerzielle Auswertung zu bekommen, auch wenn das nur auf kleinem Level ist. Und so eine Art von Spieleentwicklung gibt es überall. Wir zeigen ja auch Spiele aus, ich glaube, mittlerweile 6 unterschiedlichen Ländern. Und also da ist keine konkrete Bewegung ist, entstehen diese Spiele singulär, sind einzelne Ansätze von Entwicklern und wir fassen einfach spannende Dinge, die wir finden, die wir unter diesem Kontext Not Games sehen, zusammen und zeigen die hier.
Ist das gut so? Ist das so gedacht und soll auch so bleiben? Oder würden Sie sich schon freuen oder würden Sie sich wünschen, wenn es da eher eine Szene gäbe, die vielleicht auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und einen Austausch hat?
Also es gibt gerade in puncto des Designansatzes Not Games einfach anders an das Thema Game Design heranzugehen, schon eine Art Community, die Not Games Community, die sich vor einigen Jahren um das belgische Entwicklerteam Tale of Tales gegründet hat. Die sind unsere Co-Kuratoren hier auch in der Ausstellung und sind sozusagen die Eltern des Gedankens rund um Not Games. Und diese Szene wächst und es ist vor allen Dingen ein großer Diskurs, eine Reflexion über, was bin ich als Game Designer, was kann ich ausprobieren, was kann ich Neues schaffen und so weiter. Dementsprechend gibt es eine Gemeinschaft, aber es wird niemals vor dem Kontext, ich will ein Not Game entwickelt, sondern das ist tatsächlich auch das Wichtige an dieser Design-Idee, ich entwickle, um ein bestimmtes Erlebnis zu schaffen.
Die andere Frage noch zum Kosmos, es gibt ja, also gerade bei Kunst gibt es ja dann noch ganz viele Leute, die drumherum kreisen, also die Interpretationen, die von Leuten gemacht werden, die Rezensionen, vielleicht ein Markt, vielleicht sogar ein Historienforscher, gibt es sowas für Not Games auch schon?
Es gibt einen sehr großen Diskurs um Not Games, das kann man schon sagen, weil das Thema Not Games beziehungsweise der Begriff alleine schon sehr provokant ist. Man kann gerade im Internet, so in der Blogosphäre, sehr viel darüber lesen, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich dadurch in die Enge gedrückt fühlen oder Not Games sozusagen als Affront gegen die eigene Liebe zu klassischen Games verstehen. Das ist aber überhaupt nicht so gemeint, sondern es ist tatsächlich so zu verstehen, dass es sozusagen ein Zusatzangebot sein soll. Und eben keine Negierung des bisher Dagewesenen, sondern einfach nur das Vorwärtsdenken und andere Dinge ausprobieren.
Gibt es schon einen kleinen Blick in die Kristallkugel, was uns so im Spiel, also nicht nur Not Games, sondern generell in den nächsten Jahren erwarten wird? Was der nächste Trend, will ich jetzt nicht sagen, aber was vielleicht Entwicklungen sein könnten, die auf uns zukommen?
Also im Kunstbereich ist es nicht vorherzusehen, weil sich einfach die Kunstrichtung immer wieder verändern werden und wir sehen jetzt gegenwärtig in den letzten beiden Not Games Ausstellungen ist das Thema Natur, obwohl wir in einem sehr technischen Medium sind, sehr stark vertreten. Das heißt, eine Form von Rückkehr der Romantik innerhalb der Technologie ist ganz spannend zu sehen und ist natürlich mit solchen Trends wie dem Impressionismus oder so etwas, wie man es in der Kunst eine Zeit lang hatte, gleichzusetzen. Und das ist spannend. Wir sind absolut in der digitalen Kultur, aber spielen romantische Universen, in dem sozusagen die Not Games Fraktion, die Tree Hugging Radicals sind, also Back to Nature sozusagen, als Trend oder als gegenwärtiges Phänomen, würde ich sagen, dass das für die Not Games eine Rolle spielt. Ansonsten lässt sich schwer voraussagen, was die nächsten Schritte insgesamt für die Games-Industrie sind. Ich denke mal, dass sich tatsächlich auch in der Gaming-Industrie immer mehr Themen aus der realen Welt einen Platz finden werden. Das sieht man ja jetzt schon mit Serious Games, die aber vor allen Dingen natürlich einen bestimmten Lehrwert vermitteln wollen. Man sieht aber auch gerade an Trends wie den News Games, dass ein starkes Bestreben ist, dokumentarisch zu erzählen. Und vor dem Hintergrund kann man tatsächlich sagen, ähnlich den Anfängen des Kinos beispielsweise. In den 20er Jahren haben die Hollywood-Bosse gesagt, was haben reale Themen im Film zu suchen? Nichts. Also ein großer Produzent von MGM hat das gesagt, dass es reale Themen tatsächlich das Kino entzaubern würden. Und was sehen wir? Gesellschaftliche Transformationsprozesse sind extrem angestoßen worden durch das Medium Film, sowohl Kinofilm als dann auch Fernsehen, TV bis zum Online-Video. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Games an dem Punkt tatsächlich nochmal eine größere gesellschaftliche Relevanz gibt, wenn reale Themen ihren Weg da rein finden. Denn wenn ein Medium ein Leitmedium werden will, muss es sozusagen alle gesellschaftlichen Bereiche, sowohl Unterhaltung als auch Information abdecken. Und ich denke, da steuern wir gefühlt gerade hin.
Computerspiele auf dem Weg zu ernsteren Inhalten, realeren Themen, vielleicht bald als Leitmedium. Das war Markus Richter im Gespräch mit Katharina Tillmanns, der Festivaldirektorin des Kölner Not Games Fests, das dort im Rahmen der Spielemesse Gamescom stattgefunden hat. Eine lange Version des Gesprächs, in dem es noch ausführlicher um Hintergründe und Auswirkungen geht, finden Sie unter breitband.deradio.de. Wir gehen gleich zurück nach Köln. Vorher gönnen wir uns aber erstmal Musik aus einem Spiel passenderweise. Das heißt Mok Mok. Und hier spielen bis zu 16 Spieler gleichzeitig lebendige Musikinstrumente. Und das Ergebnis einer Spielsession ist also Musik. Und was dabei herauskommen kann, das hören wir jetzt im Mok Mok Megamix.
We'll be right back.
Musik vom Computerspiel Mock Mock. Und die Netzmusik, die Musik überhaupt, hat heute erstmals Barbara Hallemer ausgewählt, zusammen mit Anja Krieger. Zurück nach Köln. Immer mehr Deutsche spielen. Und nach einigen Studien sind es in der Altersklasse von 14 bis 29 sogar 8 von 10 Menschen. Und man kann sicher getrost sagen, Spielen ist in der Gesellschaft angekommen. Im Interview zum Not Games Fest, gerade vor dieser Musik, haben wir gehört, dass Computerspiele vielleicht auf dem Weg zum Leitmedium sind. Wie aber geht der Journalismus damit eigentlich um, Markus? Du bist in Köln, wer dort gerade die Gamescom stattfindet, und du hast auch versucht herauszufinden, wie es um den Spielejournalismus bestellt ist.
Tja, das ist immer noch so eine Frage. Es gibt ja weite Verbreitung, wirtschaftliche Relevanz und experimentelle Innovationen bei Spielen. Also alles, was man will, aber in den Massenmedien sind sie immer noch eine Randerscheinung. Und die Fachblätter zu den Spielen sind meistens entweder so Heftchen mit Tests, Tipps und Boulevard, aber halt kaum ernsthafte oder reflektierte Auseinandersetzungen mit der Spielekultur und ihren Auswirkungen. Es gab aber schon mal einen Versuch, nämlich mit der G, eines Magazins für Spielekultur, und ich habe den Ex-Chef getroffen, Heiko Gugulin. Das Magazin erscheint seit längerem nicht mehr. Es wird dieses Jahr noch eine 10-jährige Jubiläumsausgabe geben. Mittlerweile arbeitet Heiko Gugulin für das TV-Format Reload, behält aber die Situation im Auge. Und ich habe mich deswegen mit ihm mal über Spielejournalismus unterhalten und wollte von ihm als erstes wissen, warum gibt es eigentlich in Deutschland so wenig Kulturjournalismus im Spielebereich, also auch, warum fehlt eigentlich das Feuilleton?
Das ist zuallererst mal ein Generationskonflikt. Die Leute, die in den Feuilleton-Redaktionen sitzen, also wenn wir von Feuilleton sprechen, reden wir oftmals von überregionalen Tageszeitungen. Die sind oftmals relativ alt und kennen das Medium nicht und halten es letztendlich für nicht so relevant. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, es warten, ganz ehrlich gesagt, in Deutschland auch nicht so viele Leute auf dieses Feuilleton. Was mich jetzt vielleicht interessieren mag, interessiert viele Gamer nicht. Es gibt ein natürliches Misstrauen in der Spielerschaft gegenüber Leuten, die von außen kommen und versuchen, ihr Medium zu theoretisieren. Also sprich, Feuilleton zu schreiben, heißt ja, an Abstraktionen zu denken, Sachen mal ganz klein zu betrachten, dann wieder ganz groß zu machen, um das Ganze von außen zu betrachten. Und die Szene sieht das sehr kritisch. Da ist man gleich dann selbstverliebt und man kommt von außen und sieht das Medium als etwas, was es vielleicht gar nicht ist, weil die Gamer sehen es als pure Unterhaltung und Ballerei. Das ist halt der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das muss ich ganz ehrlich sagen, und das sage ich aus einer Perspektive heraus von jemandem, der Spiele liebt, der seit 30 Jahren spielt. Viele Spiele sollte man kulturell zwar überhaupt nicht unterschätzen, aber man darf ganz viele Sachen auch nicht überschätzen. Es mag zwar tolle Independent-Spiele geben, die sich mittlerweile mit dem Thema Tod oder Älterwerden auseinandersetzen. Im Vergleich zu einem Film wie Liebe von Michael Haneke ist das halt nicht so relevant, wenn du nur 2 Seiten zur Verfügung hast. Also ich würde Liebe auch viel mehr Platz geben als in die Spiel von Jason Rohrer.
Heißt das, wir brauchen gar kein Feuilleton?
Doch, wir brauchen es auf jeden Fall, weil Spiele mittlerweile wahnsinnig groß geworden sind. Sie sind kulturelle Verweissysteme. Es gibt ganz viele verschiedene Genres und insofern ist es total produktiv, darüber nachzudenken und zu schauen, gerade auch von außen zu schauen, was machen Spiele eigentlich? Wie werden dort Themen wie Krieg und Gewalt verhandelt und so weiter? Das ist zumindest auf einem intellektuellen Diskurs sehr stimulierend. Inwiefern das die Spielefans rezipieren, ist eine Sache, aber ich glaube, viele Spielehersteller und die Leute, die das machen, die schauen sich solche Sachen genau sehr an.
Aber könnte man nicht sagen, da hätte das Feuilleton vielleicht auch eine pädagogische Bildung, gerade auch für die Spielefans, wenn es das erstmal zu lesen gibt, dass dann vielleicht auch noch mehr Fans auf die Idee kommen überhaupt, dass es diese Perspektive überhaupt gibt?
Das glaube ich auch. Also es ist generell so, dass viele Leute, die nicht viel spielen, gar nicht wissen, was es für tolle Sachen gibt. Es ist eh bei Spielen eine ganz krasse Zweiteilung zwischen Leuten, die spielen und die nicht spielen. Beziehungsweise die Leute, die nicht spielen, behaupten dann immer, wenn man sagt, so ja, ich habe das ein Spiel gespielt, ja, ich spiele ja überhaupt nicht, gar nicht, no way. Und dann redet man mit diesen Menschen und da stellt sich heraus, dass sie doch ganz viele Sachen eigentlich gespielt haben. Da merke ich immer noch so eine Abwehrreaktion, ich möchte mit diesem Medium eigentlich gar nichts zu tun haben, ich bin nicht so wie diese anderen Gamer. Und da merkt man, da ist das wirklich so ein elementarer Konflikt oder so eine Schwierigkeit, sich mit dem Spielen an sich zu identifizieren. Und wenn solche Leute einfach ein Selbstwertgefühl von außen dann sozusagen bekommen, das ist auch wertvoll, das ist auch toll, das würde dem Medium sicherlich helfen.
Kommen wir noch zu einem anderen alten Medium, wo Sie ja jetzt auch Teil von sind. Es gibt ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 2 Sendungen über Spiele, also Reload bei der ARD und die Pixelmacher beim ZDF. Ist das Fernsehen da weiter vor oder bitte es einfach die besseren Möglichkeiten, weil Computerspiele auch ein visuelles Medium sind, da sowas in die Richtung überhaupt zu machen?
Also visuell mit Computerspielen zu arbeiten, ist komplett anders, als das zu beschreiben. Während ich früher bei der G wirklich sehr viel Mühe gegeben habe, gerade abstrakte Spielewelten, künstlerische Spielewelten in Worte zu fassen, kann man das Ganze im Fernsehen einfach zeigen. Ich würde sagen, jedes Medium hat jetzt seine Vor- und Nachteile. Für mich ist es journalistisch sehr reizvoll, weil zu der Zeit, als wir mit der G gestartet sind, gab es im Printbereich, im geschriebenen Bereich in Deutschland noch sehr, sehr wenig. Und mittlerweile gibt es da eine viel größere Vielfalt. Im Fernsehbereich ist da tatsächlich echt noch einiges zu holen. Also ich spüre sozusagen wieder so eine Aufgabe, die man haben kann, um sozusagen die öffentliche Darstellung jetzt im Fernsehen von Spielen noch zu verändern.
Jetzt noch zurück ins Netz, aber dann auch ganz schnell wieder raus, weil es gibt ja sozusagen mittlerweile Spieleblogs, auch da Ansätze, die sich ein bisschen mehr mit dem Medium beschäftigen und es nicht nur als Ballerei sehen. Und dann gibt es so eine Sachen wie die WASD, ein Magazin, das unregelmäßig erscheint, in Buchform daherkommt. Ist das so der Ort, wo vielleicht in Zukunft die ganz ausführlichen Diskussionen stattfinden werden?
Ja, auf jeden Fall, weil man tatsächlich viel aktualitätsentbundener ist. Im Netz kann man ganz, ganz, ganz lange Texte machen, die wir im G-Magazin zum Beispiel nie abdrucken konnten. Wenn man zum Beispiel mal 15 Seiten eine Kurzgeschichte aus der Ich-Perspektive über die Abenteuer in einem Rollenspiel erzählt, das zudem auch noch 15 Jahre alt ist, das findet in einem Printmagazin, was 100 Seiten hat, einfach keinen Platz. Also da kann man im Netz halt viel spezieller arbeiten, viel länger arbeiten, ohne jegliche Konvention. Das ist der Vorteil vom Netz. Die WASD hat den Vorteil, dass sie sich vom tagesaktuellen Geschehen auch komplett entkoppelt. Im Netz hat man ja eine Kombination aus Tagesaktualität und Irrsinn und Wahnsinn und längeren Geschichten. Und bei der WASD ist es so, dass die ja, glaube ich, auch über den Buchhandel erhältlich ist und vom Vertrieb her so insofern auch eine viel größere Langlebigkeit hat. Man kann, wenn man ein Thema interessant findet, auch ein paar Monate später noch diese Ausgabe bestellen. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr reizvolles Konzept.
Heiko Gogolin, ehemaliger Chefredakteur des Spielemagazins G, findet, wir brauchen mehr guten Spielejournalismus und vielleicht sind unregelmäßig erscheinende Bücher dafür ein ganz spannendes Format. Ich persönlich finde auch, dass ein bisschen mehr Spiel in so manchem Feuilleton ganz gut wäre.
Auch von diesem Interview übrigens gibt es noch eine ausführlichere Version auf breitband.de/radio.de. Dann geht es zum Beispiel noch um die Fallstricke, mit denen Spielejournalismus derzeit schon zu kämpfen hat. So, wir verabschieden uns damit schon fast von der Gamescom und auch von dir, Markus. Aber natürlich möchte ich, bevor wir Tschüss sagen, gern wissen, du hast ja gesagt, man konnte die PlayStation 4 und die Xbox schon so ein bisschen ausprobieren. Hast du bestimmt auch getan? Wie fasst sich das an? Was war das für ein Erlebnis für
dich? Erstmal hat man ja die Konsolen, das sind so Kästen. Die sind sehr eckig, sehr retro, also würden gut zu Ledersesseln passen. Und dann ist ja das Wichtigste an der Konsole der Spiele-Controller. Und da war die Xbox immer im Vorteil. Und selbst da dachte ich so, okay, der Xbox-Controller, der neue, ist ein bisschen schlechter. Der PlayStation, den ich früher nicht so machte, der ist ein bisschen besser. Und auch da muss ich sagen, die PlayStation 4 liegt ein bisschen weiter vorne, weil der Controller sich besser anfasst und auch genauer ist als vorher.
Okay, und gab es ein persönliches Highlight auf der Messe für dich?
Ich habe noch drei Sachen, die ich wirklich spannend finde. Einmal The Witcher 3, ein sehr düsteres, fantastisches Rollenspiel, das aus Polen kommt, wird nächstes Jahr erscheinen und eine sehr dichte Geschichte wird da hoffentlich auch, also nicht nur versprochen, sondern auch geliefert. Beyond ist eine Mischung aus Film und Computerspiel, ist für zwei Spieler konzipiert, die quasi beide die Hauptrollen in einem interaktiven Film spielen. Man weiß nicht, ob das klappen wird, aber das Konzept ist auf jeden Fall so spannend, dass ich es unbedingt ausprobieren will und natürlich freue ich mich über die ganzen Indie-Titel, die gerade für die PlayStation erscheinen oder angekündigt sind. Darauf und darüber freue ich mich wirklich sehr.
Und davon werden wir dann vielleicht auch hier bei Breitband hin und wieder mal hören, kann ich mir vorstellen. Mhm. Markus Richter war das live aus Köln für uns auf der Gamescom. Vielen Dank dir und wir entlassen dich zum Spielen.
Vielen Dank.
Ja, bevor wir hier bei Breitband zu den Themen kommen, die in dieser Woche sonst noch wichtig waren, ein bisschen Musik noch, und zwar vom russischen PK Jazz Collective, die beim ebenfalls russischen Label Southern Cities Lab 2013 veröffentlicht wurde. Modern Life is a Rubber.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und dazu ist jetzt Tim Wiese hier ins Studio gekommen. Hallo Tim.
Hallo Vera.
Bitcoins waren ja schon öfter Thema hier in Breitband. Die Währung, die im Internet entstanden ist, mit der man aber auch schon in einigen Läden bezahlen kann. Jetzt wurden Bitcoins auch von der Bundesregierung offiziell anerkannt. Inwiefern?
Bitcoins haben einen Ritterschlag erhalten, findet der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler. Er hatte beim Bundesfinanzministerium nachgefragt, als was die Bundesregierung Bitcoins ansieht. Die Antwort: die virtuelle Währung wird von der Bundesregierung als Rechnungseinheit und als Privatgeld anerkannt. Soll heißen, jeder kann sich privat dazu verabreden, mit Bitcoin zu bezahlen. Für Frank Schäffler ist das ein großer Schritt.
Die Frage ist ja immer, ob jemand, der mit jemand anders handelt oder Geschäfte treiben will, ob der vom Staat verpflichtet werden muss, dies automatisch mit Euros zu tun. Und da glaube ich, das ist der falsche Weg. In einer Marktwirtschaft sollte eben jedes Gut, und Geld ist ein Gut wie jedes andere, eben auch im Wettbewerb sich durchsetzen müssen.
Bitcoins fallen laut Finanzministerium auch unter die einjährige Spekulationsfrist. Das heißt, wer ein Jahr seine Bitcoins hält, kann die Kursgewinne steuerfrei einstreichen. Wer gewerbsmäßig mit Bitcoins handelt, muss Umsatzsteuer bezahlen. Warum Frank Schäffler das diskriminierend findet, kann man sich im kompletten Interview mit dem Bundestagsabgeordneten auf unserer Seite anhören, breitband.deradio.de.
Kürzlich haben wir hier in Breitband auch das Projekt Google Loon vorgestellt. Damit will Google weite Teile der Welt mit dem Internet verbinden. Und nun zieht Mark Zuckerberg mit einer ähnlichen Aktion nach und hat in dieser Woche sein ehrgeiziges Projekt präsentiert. Er will die ganze Welt mit dem Netz verbinden. Wie hat er sich das genau vorgestellt?
Ja, nur ein Drittel der Menschheit hat ja überhaupt Zugang zum Internet. Mark Zuckerberg will das ändern. Zu diesem Zweck ist er mit verschiedenen Firmen eine Partnerschaft eingegangen. Dazu gehören unter anderem Nokia, Samsung und MediaTek. Internet.org nennen sie ihre Initiative. Ziel: die Welt zum Internetdorf machen und 5 Milliarden weitere Menschen online bringen. Das soll erreicht werden, indem zum Beispiel mobiler Datenverkehr billiger und Smartphones günstiger und noch leistungsstärker werden. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, der Zuckerberg will sich neue Märkte erschließen. Er selber konterte diesen Vorwurf in einem CNN-Interview aber so. Die erste Milliarde Menschen, die wir mit dem Internet verbunden haben, die haben doch viel mehr Geld als die übrigen 6 Milliarden. Wir glauben aber einfach, dass es jeder verdient, mit dem Internet verbunden zu sein. Deshalb investieren wir viel Energie in dieses Projekt. Mit dem weltweiten Internet könnten dann alle Menschen eine bessere politische Teilhabe genießen. Gesundheitsvorsorge und Menschenrechte würden dadurch einen großen Sprung machen, sagt Mark Zuckerberg.
Das werden wir natürlich verfolgen, genauso wie wir den Prozess um Bradley Manning verfolgt haben. Des Geheimnisverrats ist er ja bereits schuldig gesprochen worden und in dieser Woche nun wurde das Strafmaß verkündet.
Bradley Manning muss für 35 Jahre ins Gefängnis, unter anderem, weil er der Enthüllungsplattform WikiLeaks ein Video zugespielt hat, indem man sieht, wie amerikanische Soldaten auf irakische Zivilisten schießen. Die Haftstrafe tritt Manning als Chelsea an. Im Gefängnis will sie nämlich eine Hormontherapie beginnen und ihren Körper ihrer weiblichen Identität anpassen lassen. Auf das Urteil gibt es viele besorgte Reaktionen. Die amerikanische Bürgerrechtsorganisation ACLU sagt, das Urteil sei nicht nur traurig für Manning, sondern für alle Amerikaner. Es liefe was grundsätzlich verkehrt, wenn eine mutige Whistleblowerin nicht ihre Mitbürger über Missstände aufklären könnte. Amnesty International fordert, dass Manning sofort auf freien Fuß gesetzt werden müsste.
Ja, und zum Thema Enthüllung kommt eine ganz aktuell vom Guardian hinzu, ging heute schon durch die Nachrichten. Die Zeitung berichtet, dass der US-Geheimdienst NSA Internetfirmen wie Google, Yahoo und Microsoft Millionen gezahlt hätte, damit diese ihre Technologie den Geheimdienstanforderungen anpassen. Genau. Das ist ein Knaller und das war aber nicht die einzige Neuigkeit in den letzten Tagen zum Thema NSA-Enthüllung und Guardian. Mehr dazu nach dieser Musik in unserer Besprechung, in der wir auch fragen, welche Auswirkungen der NSA-Skandal auf die Pressefreiheit hat. Vielen Dank erstmal Tim Wiese. Bitte. Alle Links zu den Medienmeinungen auf breitband.deradio.de.
Thank you.
Her heißt dieses Stück von Mundane aus Brooklyn und hinter dem Pseudonym steckt der erst 19 Jahre alte Peter Mix. Erschienen ist das Stück auf einer Compilation von Liminous. Ein kleines Label ist das, das aus mehreren YouTube-Channels für elektronische Musik hervorgegangen ist.
Breitband-Besprechung.
Seit der Enthüllung des NSA-Überwachungsprogramms PRISM durch den britischen Guardian Mitte Juli reißen die Skandale ja nicht ab. Und in diesen Skandalen geht es immer wieder auch um den Umgang staatlicher Behörden mit investigativen Journalisten. Am Sonntag vergangener Woche wurde der Brasilianer David Miranda, Partner des US-Enthüllungsjournalisten Greenwald, auf einem Londoner Flughafen stundenlang festgehalten und verhört. Und öffentlich wurde in dieser Woche auch, dass der Guardian Ende Juli zwei Festplatten zerstören musste, auf denen brisantes Material zur NSA-Affäre gespeichert war. Großbritannien diskutiert inzwischen über die Pressefreiheit, doch nicht nur die Briten haben Anlass dazu. Die Verfolgung von Journalisten und Whistleblowern hat besorgniserregende Ausmaße angenommen, kritisiert Reporter ohne Grenzen, denn der aktuelle Fall von David Miranda ist nur einer unter vielen. Matthias Finger hat weitere Beispiele zusammengetragen.
Letzte Woche war David Miranda in Berlin zu Besuch bei der Oscar-nominierten Filmemacherin Julia Poitras. Die Amerikanerin verfügt auch über eine Kopie von Snowdens Dokumentenberg. Bei der Einreise in die USA wird sie jedes Mal vernommen.
I've been stopped at the border since 2006.
Ich werde seit 2006 an den Grenzen gestoppt, seitdem ich Filme über die Zeit nach dem 11. September mache. Sie haben mich ungefähr 40 Mal verhört. Dabei darf ich keine Notizen machen, weil mein Stift angeblich eine gefährliche Waffe ist. Jacob Applebaum ist ebenfalls Amerikaner. Auch er lebt in der deutschen Hauptstadt. Der Internetaktivist unterstützt WikiLeaks. Wenn er in die Staaten reist, wird er regelmäßig mit einem Verhör begrüßt. Bisher 12 Mal. Sie filzen dich, während du dich gegen eine Wand lehnst. Es gibt keinen Rechtsbeistand und sie deuten sexuelle Gewalt im Gefängnis an, falls du nicht kooperierst. Sie machen das nur aus politischen Gründen, um dich einzuschüchtern. Falls die Methode nicht zieht, wird Druck über Familienmitglieder ausgeübt, wie David Miranda, eine Art frühzivilisatorische Sippenhaft. Das paranoide Instrumentarium der Kontrolle ist groß. Monatelang werden Telefonleitungen der Nachrichtenagentur Associated Press abgehört. Ein Informant hatte über einen CIA-Einsatz geplaudert. Es herrscht ein Klima der Verunsicherung. Journalisten können ihre Quellen nicht schützen. Sie stehen selber mit einem Bein im Gefängnis, wie der zweifache Pulitzer-Preisträger James Risen. Vor Gericht muss der Reporter der New York Times aussagen gegen seinen eigenen Informanten. Als Kriegsreporter im Kampf gegen den Terror beschäftige ich mich jeden Tag mit vertraulichen Dokumenten. Alles, worüber ich schreibe, ist geheim. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir die Demokratie aufgeben, um den Terror zu bekämpfen? Die Presse wird kriminalisiert, Informanten wie Regimekritiker verfolgt. Investigativjournalist Barrett Brown drohen 105 Jahre Haft. Er hatte den Link zu einer Seite mit gehackten E-Mails veröffentlicht. Der Fox-Mitarbeiter James Rosen wird als Mitverschwörer beschuldigt. Er hatte geheime Informationen über Nordkorea zitiert. Und Informant Bradley Manning muss für 35 Jahre ins Gefängnis. Investigativer Journalismus wird hier mit der Holzhammer-Methode unmöglich gemacht. Fällt die Pressefreiheit dem Kampf des Staates gegen Terroristen und Staatsfeinde zum Opfer?
Ja, und darüber habe ich gesprochen mit Michael Rediske. Er ist geschäftsführender Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob so ein Vorfall wie die Festnahme des Brasilianers Miranda auch in Deutschland hätte passieren können.
In Großbritannien gibt es Antiterrorgesetze, ganz spezifische in dem Fall auch für die Durchsuchung von Leuten, gerade auf internationalen Flughäfen, die wir hier nicht haben. Ich kann mir das so nicht vorstellen, dass das in Deutschland passiert wäre.
Der Guardian will jetzt gerichtlich gegen die Beschlagnahmung von Datenträgern des Lebenspartners von NSA-Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald vorgehen. Auf welchen rechtlichen Grundlagen ist diese Beschlagnahmung von Laptop, Mobiltelefon und USB-Stick denn eigentlich geschehen?
Das ist geschehen auf der Grundlage von Antiterrorgesetzen, die aber vermutlich niemand so ganz genau kennt. Sowohl in den USA als auch in Großbritannien werden ganz offensichtlich Antiterrorgesetze, die nach 9/11 erlassen wurden, auch sehr weit ausgelegt. Wir sehen das an der Stellungnahme der Innenministerin in London, die einfach sagt, dass diese Dokumente möglicherweise Terroristen hätten helfen können mit irgendeinem dieser Inhalte. Das ist eine ganz vage Behauptung, die durch nichts belegt wird. Und das soll dort schon ausgereicht haben, um diese Dokumente zu beschlagnahmen.
Spektakulär, weil Sie sagten gerade, Zerstörung war auch die Zerstörung zweier Festplatten Ende Juli dieses Jahres, auf denen der Guardian brisantes Material zur NSA-Affäre gesichert hatte. Fällt das auch unter diese Antiterrorgesetze?
Das war eine eindeutig politische Aktion. Es wurde Druck ausgeübt. Man hat sich ja dort gar nicht auf irgendwelche rechtlichen Grundlagen berufen, sondern da hat man den Kabinettssekretär unmittelbar vom Premierminister hingeschickt und hat gesagt, wenn ihr das nicht selber zerstört oder uns aushändigt, dann werden wir irgendwas machen, möglicherweise gerichtlich gegen euch vorgehen. Daraufhin hat der Chefredakteur des Guardian sich entschieden, diese Dokumente selber zu zerstören, weil er ja wusste, dass Kopien im Ausland davon existieren. Aber er hat offenbar damit gerechnet, dass möglicherweise auch Gerichte entscheiden, dass er diese Dokumente ausliefern müsste oder dass er ein Publikationsverbot bekommt. Das wäre übrigens so in Deutschland nicht möglich. Ein Vorab-Publikationsverbot, das gibt es bei uns gar nicht.
Dass Alan Rusbridger dieser Zerstörung zugestimmt hat, bezeichnet er auch als einen symbolischen Akt, weil es, wie Sie schon sagten, ja auch Kopien gibt, also nichts wirklich vernichtet wurde außer den Festplatten. Welche Symbolik steht denn dahinter?
Na, die Symbolik sehe ich zum Beispiel in einer Karikatur im Tagesspiegel, wo diese Geheimmänner, Geheimdienstmänner diese Festplatten zerstören und gleichzeitig sagen, wir verstehen gar nicht, dieser Halunke Snowden, warum stellt er sich nicht den Gerichten unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates?
Nun hat Alan Rusbridger vom Guardian gesagt, man will zunehmend auch aus den USA herausarbeiten, weil offenbar auch dort das sogenannte First Amendment der US-Verfassung die Pressefreiheit besser schützt als in Großbritannien. Ist das denn tatsächlich der Fall? Denn wir haben ja von verschiedenen Beispielen auch in letzter Zeit gehört, in denen Journalisten, die eine investigative Recherche getan haben, bedrängt worden sind.
Vor allen Dingen Journalisten sind gezwungen worden und werden immer wieder gezwungen, ihre Quellen preiszugeben, und zwar auch von den Richtern. Also der Informantenschutz ist sehr löchrig in den USA. Ob das auch für die Nutzung von Dokumenten, die veröffentlicht werden sollen, gilt, wage ich nicht zu bezweifeln. Aber ich hätte wenig Vertrauen in einen umfassenden Schutz des sogenannten First Amendment, wenn ich sehe, was für ein Feldzug auch politischer Art im Moment gegen Whistleblower, gegen überhaupt die Enthüllung von sogenannten Staatsgeheimnissen, auch solchen, die Menschenrechtsverletzungen offenlegen, hier geführt wird. Auch die Justiz in den USA, wissen wir, ist politisiert.
Das heißt, um den Quellenschutz ist es nicht so gut bestellt oder es gibt keine Sicherheit. Was müsste denn geschehen in den USA zum Beispiel, um diese Situation zu verbessern?
Es müsste in allen Bundesstaaten, was bisher nicht der Fall ist, und auch auf der Ebene von Washington Schutz geben, Gesetze, die es Journalisten erlauben, ihre Quellen nicht preiszugeben, sodass man sie auch nicht in Beugehaft nehmen kann, wie das heute der Fall ist.
Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Sie haben ja schon die Unterschiede skizziert, die es zum Beispiel gibt zwischen Deutschland und Großbritannien. Aber auch hier in Deutschland sind ja in den letzten 15 Jahren jede Menge Gesetze erlassen worden, die die Überwachung von Bürgern ermöglichen und potenziell damit auch zur Einschränkung der Pressefreiheit führen könnten. Wie schätzen Sie die Situation der Pressefreiheit vergleichsweise hierzulande ein?
Also Reporter ohne Grenzen warnt natürlich auch immer vor der Verschlechterung der Situation der Pressefreiheit in Deutschland, beispielsweise durch die Vorratsdatenspeicherung, beispielsweise durch die Erweiterung von Befugnissen des BKA. Wir haben das Bundesverfassungsgericht, was mit etlichen Urteilen zur Vorratsdatenspeicherung, aber auch beim Verbot der Durchsuchung des Cicero-Magazins gezeigt hat, dass dem Staat da Grenzen gesetzt werden müssen, auch in der Terrorbekämpfung.
Wie sollte Informantenschutz gesetzlich geregelt sein?
Der Informantenschutz ist in Deutschland sehr weitgehend gesetzlich geregelt. Es gibt ein Beschlagnahmeverbot, was nur mit wenigen Ausnahmen zur Geltung kommt. Wir können uns aber auch vorstellen und fordern das auch, dass es auch einen Schutz für Whistleblower, also für die Informanten selber gibt. Die Informanten selber sind nicht geschützt. Sie sind nur geschützt, wenn die Journalisten es schaffen, ihre Informanten geheim zu halten.
Michael Rediske, geschäftsführender Vorstand von Reporter ohne Grenzen, im Gespräch mit Breitband. Informationen geheim zu halten, haben wir gehört, ist für investigative Journalisten nicht ganz so einfach. Da, wo sie vielleicht noch durch das Recht geschützt sind, gibt es immer noch das Stichwort Online-Überwachung. Viele ziehen darum längst das persönliche Treffen mit Informanten vor, um sicherzugehen, dass ihre Quellen eben am Ende doch sicher sind. Jay Rosen hingegen, Journalismusprofessor an der New York University, setzt darauf, dass eine neue Generation von Journalisten staatlichen Angriffen auf Informationen anders Paroli bieten kann.
Ich glaube, der Überwachungsstaat, der ja ein internationales Phänomen ist, kommt dem Journalismus zunehmend näher. Alle Kommunikationen, auch die von Journalisten, sind Teil eines größeren Netzwerks geworden. Damit sind die Möglichkeiten gewachsen, Journalisten auszuspionieren, um investigative Berichte über sensible Themen zu veröffentlichen, die mächtige Menschen lieber verheimlichen wollen, müssen Journalisten deshalb selbst zu Experten werden in Sachen Verschlüsselung und darin, wie man Geheimnisse bewahrt, auf eine Weise, die weit über das hinausgeht, was sie früher an Vorkehrungen trafen. Ich denke aber, dass sich für die, die gewillt sind, der Überwachung zu trotzen, aus der Reaktion der Öffentlichkeit ein Gewinn und Vorteile ergeben. Es ist eine gefährliche Arbeit, aber auch eine mit einem größeren Potenzial.
Der Journalismusprofessor Jay Rosen mit einem Blick auf die Zukunft des Journalismus. Und damit sind wir am Ende dieser Breitbandausgabe. Nach den Nachrichten folgt hier die Deutschlandrundfahrt. Bis dahin gibt es noch einmal Musik, und zwar von Falcon Lake, der in Wirklichkeit Leon Pierce heißt und in Bristol lebt. Und wir hören einen Song, in dem Pierce Töne von einem Kinderspielplatz verarbeitet hat, um das Gefühl des Sommeranfangs einzufangen. Zumindest mit dem Sommer haut das ja dieses Wochenende noch hin. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Jugo heißt übrigens noch dieses Stück. Und am Mikrofon verabschiedet sich Vera Linz. Machen Sie es gut.